Ich habe mich nicht gehört. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zum heutigen Gottesdienst, zu dem Thema von heute, lebe, was du bist. Ich möchte auch die begrüßen, die nicht da sind. Vielleicht hören sie es über das Internet, über die Homepage nach dem Skifahren. Es ist aber schön, dass die da sind, auch da sind. Ich glaube, wir haben doch die Chance, uns gegenseitig auch noch zu segnen. Und das kann man eben nicht, wenn man ganz allein Predigt über das Internet hört. Wir sind beschenkt. Und für die, die sich vielleicht nicht mehr so fühlen, wir sind alles Prinzen und Prinzessinnen. Ich habe jetzt nicht vor, Valentinstag die Predigt zu machen, ich habe vergessen, dass es heute ist. Ich habe aber auch dürfen, meine Frau ist nicht da. Ich möchte heute mit euch einen Text anschauen aus Epheser 1,11, wo mich extrem bewegt hat. Die, die Bibel dabei haben, dürfen gerne mitlesen. Im Epheser 1,11. Wir werden da anschauen, wie gesagt, das Thema Lebe, was du bist. Paulus schreibt da im Epheser 1,11: Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat uns von Anfang an dazu bestimmt. Wir sind gemäß nach dem Plan von Gott durch Christus zu Erbe Gottes gemacht worden. Und das war von Anfang an so geplant. Ich möchte euch zu dem eine Geschichte erzählen. Es ist nicht wahr, aber gut. Hoffe ich mal. Es ist die Geschichte von Philipp. Er wohnt in Spanien. Er ist der älteste Sohn von einer extrem armen Familie. Sie müssen schauen, wie sie über die Runde kommen. Und neben allem Leid, das sie hatten, ist vor einem Jahr sein Vater gestorben. Und das war in der Zeit, in der er gelebt hat, nicht einfach gewesen. Die Familie ist verschuldet und muss schauen, dass sie den kleinen Hof, der ihren einzigen Lebensunterhalt hergibt, nicht verlieren. Und der Philipp muss jetzt, weil sein Vater gestorben hat, ist schauen, dass seine Familie über die Runde kommt. An Schule ist gar nicht zu denken. Er muss früh aufstehen, muss zuhause die paar Tiere, die sie haben, versorgen und nachher irgendwo rausgehen, schauen, ob er irgendwo Arbeit bekommt und so zum Überleben von seiner Familie kann beitragen. Hoffnung hat der Philipp keine. Es wird nie ändern, denkt er. Er kommt nicht aus dem raus. Und eigentlich, und es ist tragisch, seine einzige Hoffnung, dass seine Familie den nächsten Winter überlebt. Aber eines Tages wird alles anders. Es fängt damit an, dass am Morgen plötzlich eine Kutsche vorfährt mit dem königlichen Siegel dran. Und der Philipp, wo er das sieht, ist brutal verschrocken. Er denkt, jetzt ist es aus. Jetzt kommen sie uns enteignen. Jetzt werden wir da rausgerührt und werden wie viele andere auf der Straße leben und Opfer von der grossen Hungersnot sein, die gerade rum ist. Aber es ist nicht so. Es ist so, dass der König von diesem Gebiet, der kein Kind hatte, hat Nachforschungen machen lassen und zum herauszufinden, wo eigentlich noch von der Verwandtschaft her Leute wären, die sein Nachfolger werden könnten. Es war leider so, dass durch Krieg oder Intrigen, die es im Königshof gab, alle Erben ausgeschaltet worden sind, außer der Philipp. Er war ein Erb, hat es gar nicht gewusst. Bis zu dem Tag, wo er von dem König gerufen wurde in seinem Palast und zum Erbe ernannt wurde. Von einem Moment zum anderen ist der Philipp von einem armen, jungen Mann, der schauen muss, dass seine Familie über die Runde kommt, zum Erbe von einem grossen Reich geworden. Von einem Moment zum anderen ist er nicht einfach nur noch irgendjemand, sondern ein königlicher Erbe. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, was für eine Herausforderung das darstellt, dass der Philipp jetzt muss lernen, als Erbe zu leben. Er ist nicht mehr der alte Philipp. Nein, er ist jetzt ein Prinz. Er gilt als Sohn vom König. Ist wie adoptiert von ihm. Und tatsächlich ist es so, dass der Philipp noch häufig Albträume hat. Dann wacht er auf, voll geschwitzt und hat immer wieder die Szene vor Augen, wo der Schuldentreiber vorbeikommt und sagt, ihr werdet das verlieren, ihr schuldet uns. Und dann darf er aufwachen und merken, stimmt nicht, ich bin Erbe, ich bin frei. Ich muss mich nicht mehr mit meinen alten Schulden abplagen. Aber er muss lernen, als Erbe zu leben. Philipp hat noch ganz viele Sachen, die er macht, wo er immer wieder reingeht, wo er merkt, das entspricht nicht dem, was ich bin. Einem Erbe vom König. Nein, ich darf lernen, in die Rolle hineinwachsen. Das ist eine schöne Aufgabe, die Philipp jetzt hat. Im Wissen, dass eines Tages über das Reich von seinem neuen Vater wird dürfen regieren. Frage an dich. Lebst du im Bewusstsein, dass du ein Erb bist? Ein Erb von Gott? Epheser 1,11 sagt ganz klar, wir sind zu Erben von Gott gemacht worden. Wir haben ein Erbteil bekommen, steht in anderen Übersetzungen. Und das gilt für jeden, der das Angebot von Gott angenommen hat, wo Gott in sein Leben hineingelassen hat und sich heute als ein Kind Gottes bezeichnet. Wo die Wiedergeburt erlebt hat, wie wir es in der Bibel sehen. Das heißt, die Bibel, wir sind Erben von Gott. Im 1. Petrus 2,9, da möchte ich vorlesen, finde ich ganz faszinierend, was er da schreibt, sagt er, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Wir sind eine königliche Nation. Wir sind von der Finsternis raus in das Licht hineingerufen worden von Gott. Was heisst das? Aus dem rausgerufen worden sein und in das Neue hineingestellt worden sein. Und da möchte ich das ein bisschen grafisch anschauen. Ich bin einer, der gerne grafisch schafft, aber nicht gerne malt. Darum tue ich es auch nicht so häufig anwenden, aber ich probiere es mal. Was ist der Zustand von Philipp oder von uns, bevor wir Gott kennengelernt haben? Und Gott, das ist das, was Gott eigentlich für uns ein Leben vorgesehen hat. Ein Leben in seiner Gegenwart, ein Leben in einer Beziehung mit ihm. Und jetzt gibt es zwei Varianten, oder verschiedene Varianten, wie man kann sagen, ich komme hier hin. Und auch für den, der Erbe geworden ist. Die eine Variante wäre, dass Philipp sagt, ich bin vielleicht ein bisschen auf einem höheren Level, ich habe keine Schulden mehr, aber ich lebe eigentlich gleich weiter wie vorher. Es ist vielleicht auch ein Leben, das immer noch geplagt ist von diesen Schuldgefühlen, wo immer wieder Angst hat, dass der Schuldtreiber ihn einholt und rausrührt. Es ist vielleicht das Leben, das denkt, hey, ich muss weiss nicht was machen und schlussendlich aber von außen her gesehen, eigentlich gar nicht viel anders ist als das Leben, das vorher war. Wenn wir das so sehen, ist für uns klar, das macht keinen Sinn. Es gibt die andere Variante, dass der Philipp jetzt, der noch Erbe ist, sagt, ich versuche mal, Schritt für Schritt das zu erarbeiten. Ja, dass ich es verdiene, ein Erbe zu sein. Ich versuche, dort raufzukommen. Aber er ist ein Erbe. Der König hat ihn zum Erbe gemacht. Er hat gesagt, du bist ein Erbe. Das da ist Religion. Aber wir sind so schnell in dem hinein, glaube ich, dass wir versuchen schlussendlich, obwohl wir wissen, dass Gott, wie es da in Petrus steht, wir sind von der Finsternis rausgerufen, hinein in Gottes Reich. Ganz spannend finde ich die Übersetzung, wie sie im Kolosser 1,13 steht. Möchte ich auch vorlesen. Im Kolosser 1,13 steht, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Das ist noch ein bisschen mit mehr Ausdrucksganze. Er hat uns von der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in sein Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Wir sind von Gott, in dem Moment, wo wir seine Kinder werden oder geworden sind, werden wir in sein Reich hinein versetzt. Wir sind Erbe. Und wir müssen absolut nicht irgendwie versuchen, uns das zu erarbeiten. Wir müssen nicht probieren, gute Christen zu werden. Die Bibel sagt, wir sind Erben, wir sind gute Christen. Wir müssen einfach dementsprechend leben. Es ist manchmal schwierig, von außen den Unterschied zu sehen, aber es ist extrem wichtig. Wenn wir wollen, in dieser Freiheit, in dieser Fülle leben, die Gott für uns vorgesehen hat, dass wir wissen, ich muss nichts machen, um Gott gnädig zu stimmen, weil ich sein Erb ernannt worden bin. Und in dem Sinn schreibt eben der Paulus, Gott hat uns entsprechend seinen Plan zu seinen Erben gemacht. Und der Paulus ist total begeistert von dem, dass Gott ihn zum Erben gemacht hat. Ich habe es noch spannend gefunden, ich habe noch kurz das erste Kapitel durchgeschaut, wie der Paulus dort so richtig sprudelt. Er fängt das Epheserbrief an, sagt er, gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens. Gott hat mir so viel gegeben. Nachher sagt er im Vers 4, denn schon vor die Welt gemacht worden ist, hat er uns rausgerufen, damit wir in seiner Gegenwart unterwegs sind. Oder im Vers 5 sagt er, durch Jesus Christus sind wir zu seinen Söhnen und Töchtern geworden. Weiter sagt er im 7, wir sind erlöst. Und er hat die grosse Gnade von Gott im Blick. Wer das sieht, das ist eigentlich etwas Irrsinniges. Er kann nur staunen ab der Gnade von Gott, dass er jeden von uns, der da unten rausgenommen hat, und da oben einsetzt. Und das nur, weil wir an ihn geglaubt haben. Und da ist der Paulus total fasziniert von dem, wie sein Gott einfach ihn überhäuft hat mit Geschenken. Und das ist viel besser als ein Valentinsgeschenk, das einmal im Jahr vielleicht mal kommt von jemandem. Und vielleicht dann auch nicht mehr mit der Zeit. Gott hat uns beschenkt, indem er uns zu seinen Erben gemacht hat. Die Frage ist, wie sind wir unterwegs? Leben wir in dem Bewusstsein, dass ich ein Erb von Gott bin? Oder leben wir schlussendlich doch irgendwo in dem Denken rein, ich bin Christ und jetzt muss ich das und das, damit ich Gott zufrieden stelle? Ich glaube, man ist sehr schnell in dem rein. Ich bemerke es bei mir selber. Es ist immer wieder gut, wenn man merkt, dass gewisse Sachen einem zu Last werden. Und das heisst nicht, dass das haben wir immer wieder auch, dass uns Sachen schwerfallen. Aber gerade dort, wo wir manchmal plötzlich in so einer Rede drin sind, wie so ein Hamsterli, oder im Kreis drüllt, ist gut, wenn wir uns fragen, habe ich das aus dem Blick verloren? Bin ich plötzlich mir etwas am Erarbeiten? Bin ich vielleicht einfach daran, einen guten Eindruck zu erwecken? Nein. Das ist nicht das, was Gott für uns vorgesehen hat. Gott hat uns rausgenommen und gesagt, so, jetzt bist du gerufen, um mit einer neuen Identität in zu leben. Und das ist etwas, was mich sehr motiviert. Es geht dabei auch viel mehr als einfach um die Schuldfrage, immer wieder. Mir ist da bewusst worden in letzter Zeit und gerade auch beim Lesen von dem Buch, wo man da aber ein bisschen als Grundlage dieser Predigtserie nehmen, ist, dass wir als Christen ganz häufig wie bei dieser Schuldfrage stecken bleiben. Und vergessen, dass es gar nicht darum geht, was darf ich und was darf ich nicht als Christ, sondern es darum geht, was heisst für mich als Erb zu leben. Ganz häufig, oder sehr schnell ist man in dem inne, dass man wie beim Kreuz stehen bleibt, anstatt in der Realität der Auferstehung zu leben. Jesus ist für unsere Sünde gestorben, ganz klar. Und das soll nicht irgendwo abgemacht werden oder jetzt wird das nicht entwerten und das geht gar nicht. Aber es ist wichtig auch nochmal zu sehen, wie gross genau die Tat am Kreuz von Jesus war. Die ist so gross gewesen. Das sagt die Bibel, gerade im Römer 6, 10. Nein, jetzt habe ich das falsch. Das Sterben von Jesus, lies es doch schnell. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Also das, was Jesus gemacht hat, ist etwas, was einmalig war, was grandios war, aber eins für alle Mal hat Gott dort das Problem von unserer Schuld erledigt. Aber wir als Christen nur so denken im Sinn von, was darf ich jetzt als Christ, was darf ich nicht? Stecken wir wie an dem fest und sind immer wieder ausgehend von dieser Schuld am Überlegen. Auch Gott will, dass wir frei werden von dieser Schuld. Wir sind frei von dieser Schuld. Dass wir uns auf das ausrichten, nicht was darf ich nicht, sondern was bin ich und wie lebe ich entsprechend dem. Das ist viel motivierender, als ich immer wieder müsste fragen, darf ich das oder darf ich das nicht. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Das Gonfiglas. Ich habe noch nie Gonfi gemacht. Aber ich schaue gerne zu und reise nachher. Ein Gonfiglas, was muss man machen, damit, wenn man Gonfi macht? Ich habe das nachgelesen. Man muss so ein Glas, und es wäre eigentlich logisch, wieder auch selber drauf kommen, für die jetzt gelacht haben. Es muss sauber sein. Also es macht keinen Sinn, wenn noch Reste von der letzten Gonfi drin sind oder von einem Gemüse, das man aufbewahrt hat und nachher Gonfi reinschüttet. Also das Glas muss sauber sein. Die einen machen es vielleicht ein bisschen neuer, die tun es sogar abkochen, damit es wirklich ganz steril ist. Und dann? Dann kommt das Gonfiglas in Einsatz. Aber es ist ja nicht so, also ich hoffe nicht, und sonst wäre das eh noch krankhaft, dass ich jetzt das Gonfiglas hier habe, täglich aus dem Gestell rausnehme und es wäsche. Und dann wieder leer ins Gestell hineinstelle. Und das macht keinen Sinn. Der Sinn, warum ich das Glas reinige und sogar steril mache, ist, damit es einen Zweck erfüllen kann. Und der Zweck ist, dass da Gumpf reinkommt. Und das ist das Geheimnis auch von dem, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Wir sind jetzt kein Gumpfglas, aber es ist ein gutes Bild, finde ich. Gott hat uns rein gemacht von der Sünde für einen Zweck. Aber nicht einfach, damit wir rein sind von der Sünde und jetzt die Schuldprobleme und uns nicht mehr plagen müssen und in den Himmel mal kommen. Das sind alles Nebeneffekte, sage ich jetzt mal. Jesus hat uns rein gemacht von der Sünde, damit wir als Erbe Gottes leben dürfen. Damit wir mit Jesus Christus gefüllt werden und jetzt leben als Kind von Gott. Das ist der Zweck. Und wenn das Glas mal rein ist oder steril ist und gefüllt ist, dann muss man es nicht mehr irgendwie täglich putzen. Oder sich immer damit fragen, ist jetzt das Glas rein oder ist es nicht rein? Wenn das von Gott abgefüllt worden ist und dann noch einen Deckel drauf bekommt, kann man es als Bild nehmen vom Heiligen Geist, der uns versiegelt seit der Bibel, dann wird das Glas oder die Gonfi extrem lang heben. Gott hat ein für alle Mal das Problem von der Sünde geregelt für uns, damit wir jetzt ohne Verderben mit Jesus Christus gefüllt werden können. Dass wir mit Gott unterwegs sein können, dass wir in dem Zweck, für den er uns geschaffen hat, leben können. Und das sagt Paulus im Epheser 1,11, dass es ist, dass wir Erben von Gott sind. Dass wir als seine Kinder, als seine Nachfolger auf eine Art, dass seine Mitregenten auf dieser Welt leben dürfen. Und darum sehen wir, wie im Kolosser 1,3, dass wir versetzt werden vom Reich von der Finsternis in das Reich vom Licht, von Gottes Reich. Wir sind nicht reingesetzt worden. Und wenn wir jetzt nochmal das Beispiel von Philipp anschauen, heisst das ganz einfach, der Philipp kann nichts machen, um sich sein Prinz zu sein. Zu verdienen. Er ist ein Prinz. Der König hat das bestimmt und er ist jetzt ein Prinz. Und er muss sich nicht mehr damit ablagen, was seine Schulden sind, die sind alle gezahlt. Sein Vater hat so viel Geld, er muss gar nichts machen, oder der neue der König. Und er ist versetzt worden in dem Sinn von seinem alten Dasein in seine neue Identität. Das sagt die Bibel auch, wir haben eine neue Identität bekommen. Das ist wie eine neue Idee. Was er machen muss, das habe ich schon angetönt, ist lernen, in dieser neuen Rolle, in dieser neuen Identität, die ihm seinem Vater gegeben hat, zu leben. Und ich glaube nicht, dass das grundsätzlich für den Philipp irgendwie ein mega Druck ist, dass er denkt, oh nein, jetzt muss ich das oder jetzt muss ich das. Nein, er weiß, ich bin ein Prinz und jetzt muss ich als solcher leben. Das heisst nicht, dass es manchmal nicht auch etwas kostet für den Philipp. Er muss auch Opfer bringen. Das Prinzip ist nicht immer einfach. Man muss ganz häufig auf gewisse Sachen persönlich verzichten. Aber so rein grundsätzlich darf er in der Rolle, die Gott ihm geschenkt hat, einfach Stück für Stück hineinwachsen. Aber er muss sich nie darum kümmern, um seine Identität. Er ist wegen dem, egal ob er einen Fehler macht, ob er mal versagt, er ist ein Prinz. Obwohl, egal ob man plötzlich sich völlig außerhalb von dem benimmt, was eigentlich einem Prinz sich gehört, er ist ein Prinz. Das ist das Schöne. Also, er fällt nicht plötzlich einfach da. Er hat sich vielleicht einfach nicht dementsprechend verhalten in dem Moment. Aber er bleibt in seiner Rolle. Und das ist extrem entspannend. Weil der auf dieser Stege unterwegs ist, der meint, er müsse sich verdienen. Jedes Mal, wenn er einen Fehler macht, geht er zurück. Und muss wieder im schlimmsten Fall bei Null anfangen. Aber Gott sagt uns, du bist versetzt worden. Und Jesus hat gesagt, niemand kann mich euch aus meiner Hand reissen. Und das ist für mich extrem beruhigend. Das füllt mich mit Freude, dass ich wissen darf, ich bin zwar gefordert, in dieser Rolle zu leben und hineinzuwachsen, aber ich darf sogar Fehler machen. Und ich kann nicht gerade raus, wenn ich irgendwo auf die Nase gehe. Aber was ich schon weiss, es macht keinen Sinn und ich will das auch nie machen, das wäre ein Spott eigentlich auch Gott gegenüber, wenn ich einfach sage, weißt du was, du hast mich da aufgerufen, aber ich will eigentlich da weiterleben wie bisher. Als wäre das nicht gewesen. Das wäre im Fall von Philipp völlig unverständlich. Wenn man sich vorstellt, von wo er gekommen ist, und er plötzlich sagt, weißt du was, lieber König, ich gehe heim in meine Hütte und will mein altes Leben wieder haben. Und das machen tatsächlich viele Menschen. Und es ist unverständlich eigentlich. Völlig nicht logisch. Gott hat uns dahin berufen. Und es ist eine Ehre, ein Geschenk für uns, in dieser Rolle hineinzuwachsen. Das ist das, was eigentlich die Bibel schlussendlich als ewiges Leben bezeichnet. Und das fängt eben schon im Heute an. Es ist nicht erst dann im Himmel. Dort wird alles noch mal viel besser und da wird nicht mehr das Problem sein mit meinem alten Mensch. Eben meinem alten Wesen, wo ich dann trotzdem plötzlich mich benehme, als wäre ich da unten. Aber das ewige Leben, das fängt heute schon an. Und wir dürfen Stück für Stück Jesus ähnlicher werden, das Innenwachsen, das Gott für uns vorgesehen hat. Und in diesem ewigen Leben geht es eben nicht darum, was ich als Christ darf oder was nicht. Sondern es geht darum, wer bin ich in Gott? Und wie lebe ich entsprechend? Die Frage nach dem, was darf ich nicht, das ist Religion. Das ist Gesetzlichkeit. Aber die Frage, wer bin ich in Gott und lebe ich entsprechend, das ist das, was Gott uns mit auf den Weg gibt. Und darum dreht es sich auch nicht mehr nur um die Schuldfrage. Im Sinn von, dass ich mich immer fragen muss, ist mir jetzt das vergeben worden? Habe ich das jetzt wirklich, ist das wirklich erledigt? Die Bibel sagt uns, dass Jesus für alle Sünden gestorben ist, sogar für die, die wir noch nicht gemacht haben. Jesus ist ein für alle Mal hat das Problem von der Sünde erledigt. Und klar sind wir gefordert nach 1. Johannes 1,9, dass wir zu Gott kommen, wenn wir versagen und sagen, sorry. Aber dort geht es um unsere Beziehung von unserer Seite zu Gott. Gott sieht uns immer als schuldlos. Weil er schaut uns immer durch die Brille von Jesus an und sieht, ich sehe nichts. Aber von uns her, zu Gott, ist es wichtig, dass wir unsere Sünden bekennen. Aber nicht im Sinn, weil wir den Eindruck haben, jetzt bin ich da runtergefallen, jetzt muss ich bekennen, damit ich wieder da oben bin. Nein. Es ist wie wenn ich bei Andrea ich mal nicht so benimm wie es sollte, das gibt es noch etwa mal. Und es ist wegen dem nicht, dass ich plötzlich nicht mehr Ehemann bin. Oder ich irgendwie im Balkon rausgestellt werde. Nein. Aber es geht darum, dass ich die Beziehung zu meiner geliebten Frau wiederherstelle. Und um das geht es, wenn wir als Erbe unterwegs sind, wenn wir uns mit der Schuldfrage befassen sollen. Es geht nicht darum, ob mir vergeben worden ist oder nicht. Nein. Es geht darum, dass ich mit meinem geliebten Vater nichts zwischen ihm und mir habe. Und dass ich das alles abgeben will. Weil das gehört zu einem Prinz. Ein Prinz, ein Erbe von Gott, der will nichts mit der Sünde zu tun haben. Er will gar nichts mit dem unterwegs sein. Er will nichts machen, was sein Vater, sein König, traurig macht. Und doch merke ich, dass wir uns schwer tun im christlichen Bereich, Und ich habe mir das auch noch mal überlegt, als ich jetzt die Predigt vorbereitet habe. Dürfen wir denn das einfach sagen, dass uns alles vergeben ist? Dürfen wir das jetzt einfach sagen? Und in einem Buch habe ich gelesen, weil ein Pastor ist einmal darauf hingewiesen wurde, der in einer Gemeinde war, je nach gesetzlich war. Und dann hat er mal mit einem diskutiert über die Gnade von Gott. Und dann sind sie darauf gekommen, dass die Gnade von Gott ja einfach gross ist und alles abdeckt. Und dann sagt der andere, du, und warum predigst du das nicht in deiner Kirche? Hat er gesagt, das kann ich doch nicht. Wie soll ich denn meine Leute bei der Stange behalten? Wenn ich ihnen sage, dass ihnen alles vergeben worden ist und es eigentlich darum geht, nicht um die Schuldfrage, sondern dass wir als Erbe Gottes leben, dann kann ich doch nicht mehr die Leute bei der Stange behalten. Und diese Angst ist noch schnell mal da, wenn man das betont. Aber wie gesagt, ein Kind von Gott, ein Prinz, der will nicht sündigen. Und wenn jemand das missbraucht, hat er das wahrscheinlich noch gar nicht verstanden, um was es geht. Dann lebt er irgendwo gefangen in dem da unten oder in dem sich erarbeiteten Christentum, aber hat nicht verstanden, dass wir eigentlich rausgerufen sind. Und obwohl wir immer wieder auf die Nase fallen, immer wieder sündigen, nicht das ist, was wir wollen sollten. Der Paulus hat im Römer 6, und das finde ich ganz ein cooles Kapitel in der Bibel, die rhetorische Frage gestellt, wo er über die grosse Gnade von Gott redet. Und dann sagt er, ja gut, was soll man jetzt da für einen Schluss daraus ziehen? Soll das heißen, dass wir jetzt noch mehr sündigen, damit die Gnade von Gott noch mehr fließt? Der hat genau die Frage gestellt. Und dann sagt er, niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Wir werden in den nächsten zwei Sündig das ein bisschen anschauen von verschiedenen Perspektiven, was es heisst, der Sünde gestorben zu sein. Aber Paulus sagt, hey, das kommt gar nicht in Frage. Das ist gar nicht möglich. Wir sind der Sünde gestorben. Das Kind von Gott, der möchte nicht willentlich sündigen. Und doch fallen wir immer wieder rein. Mir passiert es immer wieder und ich glaube, es geht uns allen irgendwo so. Selbst Paulus hat ja gesagt, das, was ich will, das mache ich nicht und das, was ich nicht will, das mache ich. Ich bin so dankbar für den Satz von ihm. Aber wir sind gerüft, uns eigentlich gar nicht mit dem abzufassen, was wir jetzt alles nicht machen, was wir nicht sollen, sondern vielmehr, wir sind mit fragen, Gott, zu was hast du mich gemacht? Und wie soll ich dementsprechend leben? Wenn wir anfangen, die Bibel aus dieser Sicht zu lesen, ist die Bibel plötzlich nicht mehr einfach ein Buch, das uns sagt, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Sondern es ist ein Buch, das uns vielleicht eh noch viel mehr beschreibt, wie sich Gott vorstellt, wie wir als seine Erben leben sollen. Und das ist etwas, was mich demotiviert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich motivieren nicht so Sachen, wo man sagt, du bist jetzt da und jetzt darfst du das nicht, das darfst. Wie dann mit unserem Kind, wo man dann so einen Haargrund rumtut, irgendwann, wenn sie anfangen zu krabbeln und dann dort darf es nicht raus. Gott macht das nicht so. Gott tut uns, oder möchte uns in Liebe in die Augen schauen und sagen, ich sage dir jetzt, wer du bist. Du bist ein Rausgerufter von der Finsternis in mein Reich hinein. Und ich möchte, dass du lernst, da dementsprechend zu leben. Zum Schluss möchte ich einfach lesen, nicht gross kommentieren, eine Bibelstelle, wo ich genau finde, das so zusammenfasst. Und das ist der 2. Petrus 3. Genau, danke. Das heißt, Petrus, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Der Vers fängt an damit, dass Petrus schreibt, ihr habt alles geschenkt bekommen, was ihr braucht, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das ist die Grundlage. Das ist das da. Wir sind da. Das ist uns alles geschenkt. Wir können noch so viele Böcke schiessen. Das ist uns geschenkt, das wird uns nicht genommen. Also wir können nicht ein Minuskonto auftun. Wir können einfach unsere Zeit vergeuden, indem wir nicht in dem Leben, was Gott für uns gesehen hat. Aber wir können nicht uns das verdienen. Was sagt der Paulus? Es ist uns allen geschenkt. Und ich glaube, das ist der Grund, dass ein Paulus kann im Gefängnis sein kann, in der schwierigsten Lage sein und sagen, ich bin zufrieden. Dass ein Paulus kann mit einem Barnabas im Gefängnis eingesperrt sein und sie singen. Weil er immer das vor Augen hat, die grosse Gnade von Gott, die ihn rausversetzt, wo er sagt, das sind die Leiden von dieser heutigen Zeit, das ist nichts dagegen. Da spielt das gar keine Rolle. Ich habe das im Blick, was Gott mir geschenkt hat. Und dann sagt der Paulus etwas, was dann wiederum uns vielleicht schnell unter Druck setzen könnte. Sagt er, der Paulus, der Petrus, darum setzt alles daran, was zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zu Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Und da kommt eine ganze Liste, was wir sollen hinzusetzen. Und das sind jetzt wieder so Bibeltexte, wo es dann plötzlich, und da gibt es viele in der Bibel in diesem Stil, wo dann denken, jetzt drückt mich das wieder, ich soll jetzt das und das wieder, und nein du. Christ ist doch einfach ein Knorz. Aber wenn man es jetzt aus der Sicht vom Prinzenleben, ein Prinzen gesehen oder lesen, dass Gott da vielleicht einen beschreibt, der sein Erbe lebt und so ein bisschen den Weg, wie man in das hineinwachsen kann, dann werde ich einen ganz anderen Zugang bekommen zu dem. Das heisst, dass Gott, wenn ich als Erbe so leben will, dass ich Charakterfestigkeit bekomme. Hoppla. Es geht nicht nur um Bibelwissen und hochgeistliche Diskussionsmöglichkeiten. Gott will an meinem Charakter schleifen, wenn ich mit meiner Frau nicht umgehe, wie es sollte. Das passt nicht zum Erbsein. Und da wollte ich in das hineinwachsen, weil ich gesehen, dass Gott das gesagt hat. Und so hat Gott da eine ganze Liste uns gegeben. Und an vielen anderen Orten. Aber es geht nicht darum, dass er sagt, ich möchte, dass du so und so bist und irgendwie das erarbeitest. Nein. Dort sagt einfach Gott ganz einfach, das ist der Weg, um mit dem in die Identität, die ich dir gegeben habe, einfach hineinzuwachsen. Um in die Freiheit hineinzuwachsen. Schlussendlich sind das Sachen, die uns frei machen. Alles, was mit Sünde, mit unserem alten Mensch zu hat, das macht uns unfrei. Das bindet uns. Und was Gott sich wünscht, ist nicht mehr, als dass wir völlig frei dürfen durchs Leben gehen, mit Freude und in dieser Nähe zu ihm dürfen unseren Alltag bewältigen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben im Überfluss. Wir sind gerade in dieser Serie, wo wir genannt haben, der erste Teil, Leben im Überfluss. Es ist vielleicht gut, manchmal zwischendurch mal so ein bisschen Pause zu machen, mal sein eigenes Leben zu reflektieren und überlegen, ist mein Leben das Leben im Überfluss, das Gott mir geschenkt hat? Und es geht jetzt nicht darum, da wieder, wenn wir uns das überlegen, im Sinne von, oh nein, jetzt muss ich mir wieder einen Druck machen und ich muss jetzt da irgendwie zum Überfluss kommen und weiss nicht was. Nein. Es geht darum, dass wir uns eben auf Gott ausrichten, auf das, was er gemacht hat. Gott hat uns versetzt. Wie ein Pflänzchen, das von einem zum anderen verpfropft wird. Und dann dort weiter wachsen darf. Und zum einem edlen Baum wird. Gott hat uns versetzt, rausgepfropft. Und für das müssen wir gar nicht machen. Aber es macht keinen Sinn, wenn wir einfach in dem Alten weiterleben, wo vor Gott war. Wenn wir einfach nicht die Rolle einnehmen wollen, die Gott uns geschenkt hat. Wenn man in Petrus weiterliest, das machen wir jetzt nicht, aber da zeigt er, wie, wenn wir das in uns passieren, dass Gott uns verändert, zeigt er, dass wir nicht werden ohne Früchte sein. Wir werden ein Leben haben, das fruchtbar ist für Gott. Und jeder von uns ist dazu gerufen, ein Leben zu haben, wo wir dort, wo wir im Alltag stehen, das mag ganz verschiedene Orte sein, dass wir dort als Erbe von Gott leben dürfen. Und das ist etwas, wo ich selber noch voll am Lernen bin. Also ich möchte mich da gar nicht irgendwie erheben und so den Eindruck haben, oh, dann ist der super Erbe und tut jetzt da eine Predigt halten. Nein. Ich habe die Haltung noch viel zu wenig gehabt und habe sie immer noch nicht voll. Ich vergesse das immer wieder. Und ich habe mir jetzt gerade letztens überlegt, heute Morgen, wie wäre es gewesen, wenn ich wo ich auch noch einen normalen Beruf geschafft habe, noch viel mehr das Bewusstsein gehabt, ich bin ein Erbe von Gott. Dann hätte ich plötzlich nicht mehr den Druck gehabt, nein, jetzt sollte ich auch noch meinen Kollegen über Jesus erzählen. Dann müsste ich noch dem anderen noch etwas sagen und weiss nicht was. Hey, wenn ich ein Erbe wäre von Gott, dann wäre es doch ganz natürlich, dass ich über das Königreich rede, wo ich drin stehe. Aber ganz häufig ist es eben so, dass man überlegt, ja, was ich muss und was sollte ich und einen Druck machen. Ich glaube, es ist schön, wenn man dafür je länger, je mehr in das hineinwachsen darf, dass wir Erben sind. Vom allerbesten Reich, das es auf dieser Welt gibt. Dass wir dafür entspannt leben, dass es die Schuldfrage die ist gelöst. Ein für alle Mal. Und dass wir uns nicht immer um das herumtrüllen. Ist jetzt das gut? Es gibt Menschen, die tun ihr Leben lang eine Schuld mit sich herumtragen, die Jesus schon längstens gezahlt hat. Und wir nicht loslassen wollen. Das ist kein Leben in der Freiheit. Gott hat uns frei gemacht von der Schuld, von der Sünde. Gott hat uns frei gemacht und uns einen Gutschein gegeben. Einen Blankoscheck. Eine Kreditkarte in die Hand drücken, müssen wir vielleicht heute sagen. Wo wir einfach brauchen dürfen, nicht um es missbrauchen, sondern aus Liebe, dass wir wissen, wir sind da reingestellt, um als Kind von Gott zu leben. Und da möchte ich uns Mut machen, dass wir den Weg beginnt. Es ist nicht immer ein einfacher Weg. Bringt sie, erbt sie, ist nicht einfach. Das hat auch seine Kosten, das hat Jesus ganz klar immer wieder gesagt. Aber dass wir immer das sehen, was Gott für uns vorbereitet hat und mit dem Blick dafür leben. Wir werden nächsten Sonntag das Thema haben, Leben mit dem Blick auf den Himmel. Und das hat jetzt nicht mit dieser Serie zu tun, aber ich glaube, es passt ganz gut. Das ist ein Thema, das mich im Moment recht beschäftigt und mich auch fasziniert. Was heisst für mich, aus einem Blick aus zu leben, dass ich eigentlich eben ein Himmelsbürger bin? Nicht eigentlich, dass wir Himmelsbürger sind. Und das hängt auch mit dem zusammen, als Erbe zu leben. Und da werden wir uns noch weiter Gedanken machen. Ich möchte zum Schluss jetzt noch beten und auch Gott bitten, dass uns da hilft. Dass wir den Weg mit Freude gehen dürfen. Und dass wir den Blick bekommen für das, was Gott uns eingesetzt hat. Wenn es nachher noch Leute gibt, die gerne wieder etwas ergänzen, vielleicht haben sie auch zu der Predigt etwas oder das Zeugnis, würde ich mich sehr freuen. Ich glaube, dass Gott kann durch alle von uns auch reden. Und es ist immer sehr wertvoll, wenn man da auch das ganz, ganz gemein mitteilt. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du das alles so genial gemacht hast. Du hast nicht ein System gegeben, wo wir uns irgendetwas erarbeiten müssen, wo wir irgendwie schauen müssen, dass wir besser werden, damit wir dir genügen können. Nein, du hast es anders in Angriff genommen, du hast es einfach reinversetzt und gesagt, wir genügen. Und jetzt stehen wir in dieser neuen Rolle als deine Erben und ich glaube, wir sind manchmal überfordert. Wir wissen manchmal nicht, was heisst jetzt das und sind vielleicht auch da gestresst. Aber Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst und die Freude schenkst, um in das hineinzuwachsen, was es heisst, als dein Kind, als dein Erb in dieser Welt zu leben. Im Wissen, dass es nicht darum geht, dass wir dir etwas beweisen, sondern eigentlich, dass wir dem leben, für das du uns für uns vorgesehen hast. Herr, ich versage immer wieder und ich glaube, es geht sicher vielen von uns so und wir sind schwach, aber wir brauchen deine Hilfe. Und so bitte ich dich, dass du uns hilfst, dass du uns stützt mit deinem Geist und uns immer wieder einfach den Blick gibst für unsere himmlische Heimat. Und wir uns schlussendlich jeden Tag anbewegen. Herr, danke für dein Wort, was wir dort drinnen entdecken dürfen. Und hilf uns, dass wir die Bibel aus diesem Blick lesen dürfen, dass wir Erbe Gottes sind. Und dass wir uns darin ermutigen, ermahnen lassen, was es heisst, dementsprechend auch zu leben. Amen.